ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt kein erfolgreichstes Leben, es gibt nur deins. Dieser schöne Satz ist von meinem heutigen Gast im Sonntagstalk, dem Comedian Max Stettenbauer. Herzlich willkommen, lieber Maxi.
Hallo Bärbel, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Kurz mal überschlagen, wie viele Ratgeber zur Selbstoptimierung hast du in deinem Leben bisher gelesen?
Also wenn ich meinem E-Book-Reader glauben darf, ungefähr 99.
99 Selbsthilfebücher. Oh mein Gott. Heute im Sonntagstalk von SR1 und HR3 versuchen wir diesen perfekt optimierten Mann ein bisschen näher kennenzulernen. Warum hast du dich damit beschäftigt, lieber Maxi?
Ja, weil ich nicht perfekt optimiert bin. Ja, deswegen habe ich mich natürlich damit beschäftigt.
Das erstaunt mich jetzt. Ich habe natürlich einen perfekt optimierten Gast hier erwartet heute Morgen.
Ja, tut mir leid. Da müssen wir das Interview abbrechen an der Stelle. Ich wusste nicht, dass hier nur perfekte Gäste sein dürfen. Ja. Aber mit bisschen Nettigkeit geht's ja dann auch.
Wir würden vielleicht eine Ausnahme machen, um mal wieder auf den Boden zurückzukommen und zu sagen, okay, ich bin kein optimierter Mensch, aber es gibt ja offensichtlich einen großen Bedarf an Selbsthilfebüchern. Woran liegt das denn? Warum brauchen wir permanent Support?
Ja, weil wir glauben, dass wir kaputt sind. Also wir glauben einfach, irgendwas ist mit uns nicht in Ordnung. Wir suchen ständig nach Wegen, wie wir uns besser fühlen, weil wir insgeheim, glaube ich, denken, wir sind mangelhaft.
Was haben wir denn verlernt? Haben wir verlernt, uns selbst zu vertrauen oder auch einfach mal anzunehmen, dass eben nicht alles perfekt ist?
Also ich glaube, was wir schon eingetrichtert bekommen von Anfang an ist, dass die Antworten für unser Leben jemand anderes hat. Ja, also wir kriegen von Anfang an beigebracht, wir müssen im Außen suchen. Der Lehrer weiß es besser, die Mama und der Papa weiß es besser. Und das ist ja auch für eine gewisse Zeit richtig und notwendig.
Grüße gehen raus an meine Kinder. Bei uns ist es natürlich auch so.
Ja, und Grüße auch an meine Eltern. Liebe Grüße. Und irgendwann muss halt dann doch der Punkt kommen, wo man eigene Antworten auf die Fragen, die einem das eigene Leben wirft, beantworten können.
Ja, weil der allgemeine Blick geht ja auf die individuelle Situation gar nicht. Also Ratgeber sind ja oft so allgemein, dass es nicht zu den Nuancen des eigenen Lebens passt. Und trotzdem, ob das jetzt auf Social Media ist oder in den Selbsttippbüchern, die wir gerade angesprochen haben, suchen wir nach Antworten. Warum beginnen wir nicht mit der Suche bei uns selbst? Trauen wir uns nicht selbst? Trauen wir uns unser eigenes Leben dann quasi nicht zu?
Ja, ich glaube, wenn wir versuchen, individuell zu handeln, wird uns ja ganz schnell gesagt, so geht das nicht. Ja, nein, so ist das nicht richtig, das musst du anders machen. Und so werden wir halt recht schnell auf so eine, sage ich mal, auf so eine Mainstream-Bahn getrimmt. Mhm. Ja, Mainstream ist ein bisschen belastetes Wort, aber halt auf so eine, so macht man es halt, so haben wir schon immer gemacht und so soll man es bitte auch weitermachen. Und deswegen vertraut man auch seiner eigenen Intuition gar nicht mehr, sondern sucht automatisch nach den in Gänsefüßchen richtigen Weg anstatt nach dem eigenen.
Ja, oder auch dem ausgelatschten Weg folgst du dann ja. Dann bist du ja auch gar nicht mehr neugierig. Dann nehmen wir uns doch eigentlich damit auch die Chance, neue Wege zu entdecken. Weil du eben Maxi Stettenbauer mit deiner besonderen Thematik vielleicht bist, kannst du ja auch vielleicht eine besondere Lösung finden für dich.
Ja, total. Also wenn ich schon weiß, wie es ausgeht, also wenn ich das Ergebnis schon kenne, bevor ich überhaupt anfange, dann weiß ich, ich bin nicht auf neuen Wegen unterwegs. Also wenn ich gar nicht neugierig bin oder so. Und deswegen wollte ich auch mit dem Buch was anderes machen, als mit meinem letzten Buch, was ja eher ein persönlicheres Buch war, wo so meine Erkrankung ging. Und mit dem zweiten Buch.
Da ging es um Depressionen für die drei Hörer und Hörerinnen jetzt, die es nicht gelesen haben, Maxi.
Und wollte ich halt was Neues anfangen mit dem zweiten Buch. Und ich wusste auch nicht, wie das ankommt, wo das hingeht. Und das hat sich auch beim Schreiben erst ergeben. Und ich fand es einfach auch sehr witzig, dass ich einen Ratgeber darüber geschrieben habe, dass man keine Ratgeber braucht.
Ist das aus einem Ärger über dieses Genre heraus entstanden, dass du selbst ein Buch in diesem Genre dann geschrieben hast?
Die Idee kam zustande, als ich halt aufgehört habe, mich für meine Depression zu verurteilen. Mhm. Das ist wirklich der erste Step gewesen auf dieser Reise, die jetzt in diesem Buch gipfelt, weil ich habe mich für meine Depression auch immer ein bisschen verantwortlich gemacht. Ja, also es ist irgendwo meine Schuld, ich habe irgendwie was falsch gemacht. Und als ich durch Therapie auch gesehen habe, so, nee, das ist eine Krankheit, die auf ganz unterschiedlichen Art und Weise
ihr Gesicht zeigen kann. Ja.
Richtig, genau. Und dass ich meine Depression auf einmal nicht mehr als was Persönliches gesehen habe, sondern einfach als was Unpersönliches, das hat mir einfach total geholfen, auch damit wieder ja, glücklich zu werden, ja, und auch eine Zufriedenheit zu haben damit. Und das fand ich halt so cool.
Dann steigen wir gleich mal ein mit deinen 11,5 Rules für dein erfolgreichstes Leben. Vielleicht fangen wir an mit Shit FM. Ich meine, wir sind hier beim Radio. Du erwartest Seriosität, du bekommst sie. Also spätestens bei Rule Nummer 6, jeder empfängt Shit FM. Dem Kapitel über Selbstzweifel, da hattest du mich.
Aha.
Haben Hühner Selbstzweifel? Laufen die auch an einem Spiegel vorbei und denken sich, meine Güte, Bärbel, du hast aber dicke Schenkel. Kein Wunder, dass du es nie zum Musical geschafft hast. Herrlich.
Ich möchte kurz anmerken, ja? Jegliche Ähnlichkeit zu Personen in der Realität sind unbeabsichtigt. Ja, das war keine Absicht.
Es war ja schon immer mein Traum, in deinem Buch aufzutauchen. Aber hättest du nicht eine charmantere Szene für mich entwerfen können? Das erwarte ich im nächsten Buch, bitte.
Gut, werde ich machen.
Okay, wer empfängt Shit FM? Also dieses Programm sendet ja eigentlich in uns allen, nagt und kratzt und klopft an und ist manchmal ganz schön anstrengend im Alltag des Lebens.
Ja, es war so für mich dieser Weg, wo ich beschreibe, wie ich eine neue Beziehung zum Zweifel entwickelt habe. Also nicht den Zweifel ausgelöscht habe, was ja in der Selbsthilfeliteratur gerne gemacht wird. Es wird dann gesagt, oh, du zweifelst an irgendwas, ne? Willst eine neue Sache lernen oder hast vielleicht einen Job, wo du zweifelst oder irgendwas, wo du halt zweifelst und dann sollst du dir ein Mindset aufbauen und dann sollst du dir sagen, dass du der Beste bist oder die Beste und dass du das alles rocken wirst und das wird der Hammer. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend.
Ich würde mich da gerne so reinfallen lassen in diesen Glauben, dass es so funktioniert. Aber es ist anstrengend und es funktioniert auch nicht.
Ja, weil man irgendwo selber auch noch so das Gefühl hat, so, ja, so ein bisschen verarsche ich mich halt. Ne? Und es gibt Leute, die können dieses sich selber verarschen komplett annehmen. Ja, die können das einfach, ja. Ich habe das nie gekonnt. Bei mir war immer einfach so dieser Restzweifel und auch so Imposter-Syndrom war auch immer da. Und deswegen habe ich einfach eine neue Beziehung zum Zweifel entdeckt, weil ich mich mit einem Chirurgen nach einem Auftritt unterhalten habe. Nicht, weil ich irgendwie operiert werden musste, aber nach dem Auftritt.
Ihr habt euch, glaube ich, nach dem Auftritt an der Bar getroffen, ne?
Genau, wir saßen da einfach und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und was mich so irritiert hat, ist, dass der Chirurg meinen Job total anspruchsvoll fand, ja, und total schwierig fand. Der Chirurg, ja, und ich denke mir, Digga, du bist Chirurg, Alter, wenn ich was falsch mache, dann lacht keiner, wenn du was falsch machst, dann stirbt einer im schlimmsten Fall. Und deswegen fand ich das so interessant, dass der dachte, der findet meinen Job schwierig, dann muss der ja bei seinem Job überhaupt gar keine Selbstzweifel haben oder so, weil ich habe ihm dann erzählt, also jedes Mal, bevor ich auf die Bühne gehe, ich frage mich immer, ob es klappt. Ich kenne Kollegen, die gehen da mit einem Selbstverständnis da raus und denken, natürlich fliegen mir die Herzen zu und das ist alles der Hammer. Und dann hat er gesagt, ja, am Anfang war das auch so, ne? Also ich hatte, als ich angefangen habe, Arzt zu sein, hatte ich auch immer große Nervosität vor Operationen, weil da geht's ja um einiges, ne? Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, was hast du denn dann gemacht? Und dann hat er gesagt, nix. Ich habe einfach nix gemacht. Die waren halt einfach da, aber ich wollte halt auch jetzt nicht den Job wechseln. Ich wollte halt weiter Chirurg sein und habe die einfach da gelassen.
Also diesen Kampf aufgeben und...
Ja.
Ist eigentlich auch zulassen, aber das heißt doch dann, die Zweifel, manche Menschen, die wir ja auch häufig in politischen Nachrichten sehen, hat man das Gefühl, die sind völlig frei von Zweifeln. Würdest du denn sagen, Zweifel sind auch für etwas gut? Wie gehen wir mit uns um, wenn wir denn dann doch zweifeln?
Also was ich merke, Zweifeln, also erstmal, ich verurteile mich nicht, wenn ich zweifle, ja, also und denke mir halt einfach, okay, ich zweifle gerade, aber ich werde jetzt nicht große Entscheidungen treffen, wenn ich gerade zweifle, ja, also ich werde den Zweifel nicht an Steuer lassen und sagen, ja, lieber Zweifel, übernimm du das mal, ja, du hast recht, ich werde das jetzt nicht machen, ich werde jetzt aufhören, sondern ich sehe das vielmehr so, ach ja, guck, da ist der Zweifel wieder, guck mal, da ist er wieder, der Zweifel, der mir wieder
also
einreden will.
Also nicht groß
will.
Bewerten, du kannst ihn leiser drehen, du kannst ihn lauter drehen, aber du lässt ihn nicht dein Leben bestimmen.
Ja, ich finde ihn, Alter, auch mittlerweile witzig, weil ich musste neulich Blumen für meine Frau kaufen. Ja?
Wie musste?
Musste ich, ja, es war eine große Qual. Und das Interessante war, ich habe da auf dem Weg hin gezweifelt, oh, finde ich die richtigen Blumen, weil meine Frau hat gesagt, wir haben hier noch ein Beet und so. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich kaufe jetzt auch mal Blumen und so. Und dann habe ich so gezweifelt, ah, kaufe ich die richtigen Blumen, ist das alles richtig? Und da habe ich mir gedacht, guck mal, sogar beim Blumenkaufen kann ich ins Zweifeln kommen.
Aber solange du nicht an deiner Frau zweifelst, sondern nur, ob du die richtige Top-Auswahl der Blumen triffst, ist es noch okay?
Ja, genau so ist es. Ne? Aber was ich damit sagen will, ist, man kann sich über alles ins Zweifeln bringen. Ja, also der Zweifel ist was Unpersönliches, etwas, was einfach irgendwie so dazugehört. Und man braucht sich selber dafür nicht fertig machen, dass man halt mal zweifelt. Mhm. Und wenn ich...
Du schreibst ja auch, ich habe ihn nicht überwunden, aber besiegt habe ich ihn auch schon gar nicht. Das ist auch gar nicht mehr die Aufgabe. Du kannst ihn wie mit so einem Regler entscheiden, will ich ihm zuhören oder will ich ihm nicht zuhören?
Ja, ich finde wirklich, die einzige entscheidende Frage beim Zweifel ist nicht, zweifelst du oder nicht, sondern hält dich der Zweifel davon ab, das zu tun, was du tun möchtest? Mhm. Ich finde, das ist die entscheidende Frage.
Und die muss eigentlich dann jeder für sich selbst beantworten. Du bist in Niederbayern aufgewachsen, lebst aber, ich glaube, schon dein halbes Leben in Köln.
Ja.
Gibt's etwas Bayerisches, was dringend ins Rheinland importiert werden sollte?
Die Wirtshauskultur. Ja, also ja. Das bayerische Wirtshaus. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich lebe ja in Köln und da hat sich am Heumarkt ein bayerisches Wirtshaus niedergelassen. Und jedes Mal, wenn mein Vater hier in Köln ist, der ist ja auch ein großer Fan von Kölsch, ja, mhm. Und wir trinken da auch immer zusammen ein Kölsch. Übrigens sehr gut. Ich bin keiner von diesen Bayern, die so verächtlich aufs Kölsch hinabblicken oder so. Und deswegen, das hat noch so ein bisschen gefehlt. Und jetzt ist Köln, weil es ein bayerisches Wirtshaus hat, die perfekte Stadt.
Jetzt kommt der Papa öfter.
Ja, so ist es.
Wir müssen über Motivation reden. Selbsthilfe, Regel Nummer 5 in deinem Buch. Wenn du auf den Bock wartest, dann stirbt er. Hilf uns, weil das haben wir doch alle. Und du hattest das. Vertrag war schon fest mit dem Verlag. Laptop aufgeklappt auf dem Tisch. Und du willst dich um Verrecken nicht hinsetzen und nicht anfangen, schreibst du. Das kenne ich.
Ja, ja.
Mein Verlag ruft mich auch schon andauernd an und sagt, wann kommt denn jetzt endlich was?
Ja, das Prokrastinieren, ne? diese Verschieberitis, wo man selber für sich weiß, das ist doch eigentlich gut für mich. Ja. Warum mache ich das nicht?
Gib mir die Antwort. Was ist das?
Ich glaube, das Thema ist Angst. Ja, also ich bin für mich drauf gekommen, oh, wenn ich mich jetzt hinsetze, das Buch schreiben oder mich in irgendeiner Form aussetze, könnte es ja sein, dass das nicht so gut wird, ja, und dass man vielleicht nicht so toll rüberkommt oder so, oder dass man einfach ins Risiko geht. Und deswegen ist ganz viel von dieser Verschieberitis hat in meisten Fällen mit Angst zu tun, dass man sich einfach vor etwas fürchtet. Das heißt, dieses Verschieben ist nicht, und das ist mir ganz wichtig, weil man eine faule Sau ist, sondern weil man einfach Angst vor etwas hat und sich schützen möchte. So
in deiner Fantasie hat sich ja schon dein Lektor und dein Agent dich ausgelacht, sämtliche Zusammenarbeiten mit dir aufgekündigt. Und du schreibst auch, manche Fantasien gehen so weit, dass ich mir ausmale, dass mein Verlag in seiner jährlichen Programmankündigung einen Brief an alle Buchhändler und Händlerinnen beilegt, in dem er sich für die Zusammenarbeit mit mir schon mal entschuldigt. Also das ist ja schon, da rammst du dich ja angespitzt selber in den Boden.
Ja, ich habe ein perfekt ausgestattetes Lichtspielhaus in meinem Kopf, was die tollsten Geschichten erfindet. Und mir ist es auch wichtig, dass man auch sieht, dass ich mit diesen Dingen auch wirklich zu kämpfen habe. Ja, also dass ich da nicht irgendwie oben drüber schwebe und sage, oh, nein, ich bin der Weise vom Berge und weiß das alles und habe das alles, sondern ich versuche da auch mein Bestes.
Obwohl du ja wusstest, der Vertrag steht schon, die Idee war vielleicht noch nicht ganz ausgefeilt, aber man hat doch auch etwas, was man erzählen will oder wovon man träumt, wenn man das Buch schreibt. Das ist doch dann eine Kernmotivation, von der aus wir eigentlich sagen könnten, okay, ich gehe an den Start und laufe los.
Ja, das
klingt
ist
so einfach, ist so wie regelmäßig joggen gehen wahrscheinlich oder kein Spaghetti-Eis essen.
Ja, vor allem, weil man immer nur mit dem Negativgefühl verbunden ist. Ja, weil man immer nur damit verbunden ist, oh, jetzt muss ich da hingehen, jetzt muss ich das machen. Und so. Aber in Wahrheit schützt man sich davor, dass man in so eine Bewertungssituation reinkommt. Ja. Und wenn man das, so wie du das schon angedeutet hast, vielleicht hingeht und sagst, hey, ich würde gern was erzählen, ich habe gern was zu teilen und ich freue mich total drauf, wenn Menschen das dann lesen und mir dann sagen, was sie davon halten. Und dann habe ich vielleicht auch tolle Interviews, wie mit der Bärbel und so, ja, dass man da einfach in so eine, sich in so eine positive, das mit dem, die Tätigkeit mit einem positiven Gefühl verbindet und dass man dann auch Lust drauf hat, so. Das ist so immer mein Weg, dass ich merke so, ah, wenn ich was vor mir herschiebe, dann fürchte ich mich vor irgendwas. Ich will irgendwas nicht wahrhaben, ich scheiß mich.
Aber das guckst du dir dann genau nochmal an, also diese Angst guckst du dir an, weil du sagst ja, okay, wenn du auf den Bock wartest, stirbt er.
Ja, genau. Also
was machen wir mit dem toten Bock jetzt?
Ja, Also den toten Bock, den kann man wiederbeleben, ja, indem man sich mit seinem Warum verbindet, ja, indem man sagt so, warum will man das eigentlich machen? Ich habe jetzt gerade keinen Bock, aber warum? Was ist denn der echte Grund, unabhängig davon, ob man jetzt Bock hat gerade oder nicht, warum man das machen will?
So. Und du willst gerne Autor sein oder warum wolltest du das Buch schreiben?
Also erstmal wollte ich was teilen, ja, mhm, und was erzählen, und ich habe einfach für mich gemerkt, dass abseits der Bühne das Schreiben mir Möglichkeiten gibt, die ich auf der Comedy-Bühne vielleicht nicht habe. Weil auf der Comedy-Bühne, du brauchst alle 10 bis 15 Sekunden eine Pointe. Du willst auch den Leuten in erster Linie ein klares Angebot machen. Du willst sagen, Leute, hier sollt ihr Spaß haben. Wir sollten jetzt nicht mal eine Komplexe verhandeln oder irgendwie sowas. Und in einem Buch...
Gibt es aber auch Comedians, die das machen?
Oh ja.
Gibt es ja, ja, ja mittlerweile viele, die genau diese Themen nehmen. Die Lebenswunden, den Lebensschmerz und sagen, hey, wir gehen lachen gemeinsam diesen Schmerzpfad nochmal entlang.
Und das kann auch sehr, sehr wertvoll sein und super sein. Ich achte halt auch immer darauf, dass ich Gags habe. Ja? Mhm. Das ist mir persönlich auch wichtig. Also nicht einfach nur erzählen auf der Comedy-Bühne, dass man schwer hat, sondern auch lustig erzählen, dass man schwer hat. So, das ist super dann. Ne? Und im Buch zum Beispiel, da ist dieser Lachzwang einfach nicht so stark ausgeprägt. Und wo man halt auch so, sage ich mal, ein bisschen mehr Platz bekommt.
Aber das stelle ich mir sowieso anstrengend vor bei deinem Beruf, diesen Lachzwang immer abzuliefern. Also das ist ja auch ein großer Druck, klar. So wie du vorhin erzählt hast, wenn du mit dem Chirurg an der Bar sitzt, der muss auch gucken, dass er die richtige Arterie nicht trifft. Aber du hast beim Schreiben ja auch einen Druck. Du willst was abliefern und du willst uns was mitgeben. Wie hast du dich denn dann davon befreit und den Bock dann wiederbelebt?
Ja, was heißt befreit? Also der Druck, klar, den kann man kann sich natürlich reinsteigern in diese Tatsachen, ne? Dass man einfach sagt, okay, da sind jetzt Leute, die wollen unterhalten werden und die erwarten auch was. Oh ja, klar, man kann sich da... Zum Beispiel, ich hatte neulich einen Auftritt in meiner Heimat in Oberalteich und mein Papa hat mich dann gefragt, so, du sag mal, wenn du jetzt hier bei uns zu Hause auftrittst, ja, das ist doch auch stressig, oder? Weil da sitzen ja deine Lehrer sitzen im Publikum und Freunde von dir und ich so, Papa, wenn du so weiterredest, ja, dann ist das sehr stressig. Ne?
Komm also, ich nicht.
Ja, deswegen, man muss versuchen, den Kopf so klar wie möglich freizuhalten und sich nicht darauf fokussieren, um was es, also um diese ganzen Stressoren, die
ganz
da
genau
sind, sondern wirklich bewusst sagen, du pass auf, ich erkenne das an, das ist so, und dann muss man im Kopf wirklich die Schotten dicht machen und sagen, pass auf, ich habe ein Ziel vor Augen, ja, und dann einfach auf dieses Ziel gerichtet
ganz
bleiben.
Ganz genau. Außerdem warst du ein fantastischer Schüler. Was soll das mit den Lehrern? Warum will der Papa dir da Angst machen? Ein sehr strapazierter Begriff in der Selbstoptimierungsszene ist immer wieder das richtige Mindset. Du musst mir das erklären. Ist der relevant oder ist der absolut irrelevant?
Weder noch. Also das Ding ist halt einfach, wenn man mal ganz ehrlich ist, man kann halt seinen Kopf nicht zu 100% kontrollieren. Mhm. Ja, also was man manchmal denkt, das hat man einfach wirklich selber nicht wirklich im Griff. Aber diese Mindset-Schule, die ja besagt, pass auf, wenn du in eine Situation reingehst, da musst du absolut positive Gedanken haben. Du musst sagen, ich schaffe es und du musst sagen, du bist der...
Leistungssportler machen das doch ganz oft. Die gehen das vorher durch, egal wie beschissen deine gedanklichen Top-Leistungen sind. Wenn du das abrufst, dann folgt dir der Körper und du stehst am Ende da mit der Goldmedaille.
Ja, und wenn es blöd läuft, ja, erstens, es kann ja eh immer nur einer die Goldmedaille gewinnen. Ne?
Bist du es nicht.
Und meine Theorie ist, dass egal wie gut dein Mindset im Sport ist, es gewinnt halt der am sportlichsten ist. So. Also das hat ja da nichts mit Mindset zu tun. Deswegen finde ich so diese Überbewertung von der eigenen Gedankenwelt eigentlich eine der größten Ablenkungen. So, ne? Also zum Beispiel auch, wenn wir so mit anderen Comedians drüber rede, so, es geht drauf, dass ich mit einer guten Stimmung auf die Bühne gehe, dass ich das alles mache. Und ich so, ja, aber es ist halt auch wichtig, dass dein Programm gut ist. Ja, also wenn dein Programm gut ist, ist es nicht so wichtig, was in deinem Kopf gerade vor sich geht. So. Und das ist so die Sache, auf die ich hinaus will, dass dieses Mindset eine Überfokussierung auf das eigene Ich bringt. Und man ist die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt. Oh, darf ich das denken? Oder ich muss in einer guten Stimmung sein oder so. Wenn man sich selber einfach so ein bisschen von der Leine lässt und sagt, du, pass auf, ich darf auch mal ein bisschen schlechte Laune haben, mir darf das auch ein bisschen auf den Sack gehen oder so. Ich verurteile mich nicht, dass ich ein Mensch bin und dass ich die komplette Bandbreite der menschlichen Erfahrung erlebe und lass einfach mal fünfe gerade sein. Dann kann man sich auf das konzentrieren, was man tut und nicht auf das, was man denkt und fühlt.
Ganz genau. Ist das ein Thema einer bestimmten Generation? Du bist jetzt Mitte 30, würdest du sagen, das ist in deiner Generation stärker als bei Boomern oder bei noch Jüngeren?
Ja.
Oder ist das unabhängig von den Generationen?
Ja, würde ich sagen. Ich habe auch ein Kapitel geschrieben über meine Eltern, warum meine Eltern ohne Selbsthilfe leben konnten. Es gibt eine Überfokussierung auf das Ich.
Das klingt ja geradezu gewagt und verrückt. Wie konnten Sie das tun?
Ja, es gibt eine Überfokussierung auf das Ich. Das würde ich so unterschreiben. Also es ist sehr wichtig, was man in der letzten, kleinsten Facette spürt und fühlt. Und dadurch wächst die Faszination des eigenen Ichs. Und man ist dann auch die ganze Zeit so damit beschäftigt. Und das ist ja zum Beispiel, ich möchte das nicht gleichsetzen, aber einer der Dinge, die mir bei Depression aufgefallen ist, als ich darunter gelitten habe, ist halt auch eine Ich-Fixierung. Mhm. Es ist eine Fixierung auf das eigene Innenleben, was auch notwendig ist, weil man sich drum kümmern muss. Aber ich finde, Fortschritte macht man, wenn man natürlich die richtige Hilfe bekommt, professionelle Begleitung, alles ganz klar. Aber wenn es jetzt um die Frage geht, wie lebe ich denn damit, dann hat das auch irgendwann damit zu tun, dass der Punkt kommen muss, wo man sagt, alles klar, ich habe das und ich werde jetzt nicht mehr den Fokus darauf legen. Mhm. Das ist total schwer, ja. Und ich selber habe Phasen, wo mir das auch nicht gelingt. Ich möchte das ganz deutlich sagen und jeder, der damit zu tun hat, mein Herz ist bei euch, okay? Aber ich möchte für mich auch sagen, ich will über mein Leben auch so ein bisschen wieder in meine Hand nehmen und nicht immer nur dieser Krankheit überlassen und auch sagen, meine Ausrichtung, ja, ist schon dem Leben zugewandt, ja, und nicht nur, nicht mehr dieses ganze, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
Ins Handeln auch kommen, also das denke ich da manchmal so ein bisschen. Du bist ja die ganze Zeit im Beobachten und im Denken und du sagst ja auch, setzen wir uns in dieses Mindset-Boot und merken, okay, wir paddeln hier gerade gegen die Strömung, dann ist es ja auch viel natürlicher mal zu akzeptieren, wir sind auf einem Fluss und der hat nun mal Strömung, da geht's auf und ab und hin und her und das einzig Wichtige ist, soweit ich das sagen kann, was machst du aus diesem Moment, in dem ich mich gerade befinde. Und da sagst du ja gerade, das Leben annehmen und sich auch wieder hineinstürzen. Und dann braucht das Leben vielleicht auch nicht immer ein Mindset.
Ja, und ich würde auch sagen, gerade wenn es um Thema mentale Gesundheit geht, ich finde, man muss einen Menschen erstmal in die Verantwortlichkeit bringen können. Weil ganz oft ist es so, weil ich möchte überhaupt nicht so rüberkommen, dass ich jetzt hier mentale oder psychische Krankheiten in irgendeiner Form diskreditiere oder so. Also ich leide darunter, ich kenne das auch, aber ich bleibe dabei. Meine Grundausrichtung, ich möchte dem Leben zugewandt sein. Das ist mir persönlich wichtig und deswegen dieses Mindset-Thema sorgt halt eben dafür, dass man einfach auf sich selbst sehr stark fokussiert ist und man damit beschäftigt ist, dass man in jedem Moment das Richtige denkt, aber man ist dann halt nicht mehr im Moment.
Hm. Vielleicht ist das der Fluch von Insta und TikTok, also alter Fluch, neu belebt, der Perfektionismus. Influencer versuchen uns ja immer wieder zu sagen, hey, so bekommst du perfekte Partnerschaft, die schönste Wohnung, dort liegst du am schönsten aller Strände oder dein Kontostand kann sich optimieren, so schaffst du Ordnung in deinem Kleiderschrank. Und unsere Unzufriedenheit, die ist dann eben alles andere als perfekt. Maxi Stettenbauer, du bist doch auch jemand, der ab und zu mal als kleiner TikTok-Junkie schaut, was los ist im Netz. Welche Lebensregel setzt du dem denn entgegen, um uns davon ein bisschen fernzuhalten, von diesem ständigen Vergleichen?
Ja, vor allem möchte ich auch sagen, dass wenn man sich vergleicht, dass das dann auch nicht schlimm ist. Ja, also das Vergleichen einfach was Menschliches ist. Ich glaube, unser Hirn ist einfach auf Vergleich programmiert, um einfach ein Koordinatensystem zu haben, um zu sagen, wo bin ich, wo sind die anderen. Deswegen sich nicht dafür verurteilen, dass man sich vergleicht, das ist das Menschlichste überhaupt. Aber die Bewertung damit, das ist halt das Gefährliche.
Weil das, was wir sehen, ist ja oft dann so Champions League. Es ist der schönste Körper, es ist der schönste Strand und dann schaust du dich morgens selbst im Spiegel an und merkst, oh, da sind ja doch Röllchen. Also du bist ja immer in diesem Vergleich und siehst deine eigene Realität und liegst vielleicht am grau getönten Baggersee und dann doch nicht am schönsten Strand der Welt.
Ja, das ist halt auch wirklich das Gemeine, dass egal was du machst, du findest auf den sozialen Medien der besser ist, ja, oder wenn nicht sogar den Besten der Welt, so, ne? Und deswegen sollte man sich immer in Erinnerung rufen, und das ist auch eine Sache, die mir auch irgendwann, die mir da total geholfen hat, man sieht halt das Best-of der anderen, ja, also wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann sieht man halt perfekt durchgestylte Beiträge, die genau auf diesen Effekt abgezielt sind, um etwas zu verkaufen, ja, darum geht's. Es soll möglichst schön aussehen, damit am Ende des Tages ein Produkt oder eine Marke verkauft werden soll. Aber wir Menschen, wir sind ja keine Liftfasssäulen. Wir sind ja Wesen mit einem Herz und mit einer Seele. Und deswegen ist da auch die vermeintliche Unperfektheit, die ja auch eigentlich ein Konstrukt ist, die erst entsteht, weil wir die ganze Zeit mit so unrealistischen Standards verglichen werden oder konfrontiert werden.
Eigentlich könnte das eine Gegenbewegung langsam werden, zu sagen, okay, ich kann es ja auch nicht. Du sagst es ja auch, ich bin ja auch jemand, der eigentlich gar keine Ahnung hat und versuche es trotzdem, dass wir uns einen Gegenentwurf selbst präsentieren?
Ja, also ich bin kein Influencer, ich bin ein Realfluencer, würde ich sagen. Ja, also ich versuche halt auch nichts zu kaschieren oder so und versuche halt einfach zu sagen, wie ich damit umgehe. Und ich habe einfach festgestellt, dass Menschen total positiv und offen dafür sind, wenn jemand einfach auch offen sagt, mit was er zu tun hat und einfach normal über Sachen redet und nicht irgendwie versucht, sich größer zu machen, als er ist oder glatter zu machen. So, ne? Das habe ich schon festgestellt.
Also auch ehrlich sein, du bist auch jemand, der sagt, okay, wen habe ich gewählt, wen lehne ich ab? Aber dadurch zu sagen, man wird transparenter auf der einen Seite, aber man wird eben auch geerdeter, so kann man es vielleicht auch ein bisschen nennen. Und ist nicht immer Champions League und macht anderen Leuten damit Stress.
Man muss auch sagen, ich komme aus einer anderen Schule von Entertainern. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, so gibt ja in Deutschland viele Entertainer, die da eher hinter den Zaun halten und nicht so viel erzählen. Das verstehe ich übrigens auch. Ich will hier keinen Vergleich aufmachen. Aber der Grund, warum ich Stand-Up-Comedy mache, ist, weil mir Comedians in schwierigen Momenten einfach sehr geholfen haben. Und das sind oftmals die Sachen gewesen, wo sie über ihre eigenen Schwächen erzählt haben. Wo sie erzählt haben, dass sie auch Menschen sind. Und das hat mir halt in dem Moment einfach geholfen, total. Also, wo nicht irgendwie gezeigt wurde, so, hey, ich bin hier der Typ, der alles im Griff hat und alles kann und so. Mhm. Das ist auch mal geil.
Die
also,
Brüche, die Abzweigungen, die Umwege des Lebens, das, was es eigentlich ausmacht aus diesen Gaps, wo wir dann auch etwas lernen, aus diesen Phasen, wo wir so starke Zweifel haben und eben nicht perfekt sind.
Ja, und deswegen habe ich mir das immer so ein bisschen zum Vorbild genommen so und habe halt auch angefangen, das in meine Arbeit einfließen zu lassen.
Mit deinem wunderbaren Kollegen Thorsten Sträter verbinde dich, lieber Maxi Gstettenbauer, nicht nur der Beruf, sondern ihr seid auch beide im Comedy-Bereich unterwegs und habt offen über eure Depressionen gesprochen. Weil ihr sagt, je mehr Leute offen darüber reden, desto mehr fällt das Tabu um diese Krankheit. Ist das so? Also hast du das Gefühl, mittlerweile ist eine Offenheit da und das Tabu bröckelt?
Also ich nehme das schon so wahr, dass man das jetzt auch öffentlicher ansprechen kann. Und das ist ja, also dass jetzt wir Comedians darüber öffentlich reden können, das ist schön, aber das ist im Grunde nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, dass der oder diejenige, die jetzt gerade irgendwo im Auto sitzt und das irgendwie hört und für sich so das Gefühl hat, so, also ich habe mir das ja immer ein bisschen angehört und es könnte sein, dass ich das hab, weil es kann recht schnell sein. Ne? Also zum Beispiel die offizielle Leitlinie ist, dass wenn man 2 Wochen lang keine positive Stimmung mehr empfunden hat, dann ist das schon ein Signal, dass man mal zum Hausarzt gehen könnte. Mhm. Und dass man überhaupt zum Hausarzt gehen kann und das da ansprechen kann, das wissen ja auch viele nicht. Und das ist das Entscheidende, dass diese Menschen so für sich das Gefühl haben, so, okay, ich kann jetzt damit in Kontakt gehen und muss das nicht irgendwie verstecken oder verheimlichen, so, weil für uns Prominente ist das einfacher so zu machen. So. Das ist eine ganz komische Dynamik.
Ich kann mir eher vorstellen, dass dann auch der Druck da ist, es zu verstecken, gerade wenn man Comedian ist. Und du warst ja auch betroffen von dieser inneren Leere, auch von Hoffnungslosigkeit und diesem Gefühl, es geht nicht weiter. Auch vielleicht sogar Suizidgedanken. Also, dass man denkt, wenn jemand auf der Bühne steht und lacht, das ist ja nochmal doppelt tragisch im Grunde bei diesem Beruf. Der kann gar nicht traurig sein.
Ja, aber was sich halt radikal geändert hat, vor allem auch durch Thorsten und Kurt Krömer, ja, dass das jetzt so, sage ich mal, so eine Legitimierung erfahren hat, so, ne? Das hat jetzt, finde ich, nochmal in der Wahrnehmung einen anderen Blick drauf bekommen. Wobei es ja vorher schon auch sehr viele Frauen übrigens gab, die das veröffentlicht haben. Aber das hat halt dann einfach nicht diese öffentliche Resonanz gefunden, wie es bei Thorsten und Kurt jetzt
der Fall war. Was hast du denn nochmal mitgeben können? Also zu sagen, okay, ohne Hilfe bin ich da nicht rausgekommen. Das ist jetzt kein romantisches Künstlerleiden, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern du warst ja auch jemand, der liefern musste, wie viele, die eine Depression haben. Die müssen Kinder versorgen, die gehen raus, die haben vielleicht ein selbstständiges Unternehmen, die sind selbstständig, so wie du auch. Und dann spürst du ja, es ist jetzt nicht nur mal schlechte Laune, sondern es ist ein depressiver Schub und trotzdem musstest du ja deiner Tätigkeit auch nachgehen und auf die Bühne gehen. Was konntest du denn nochmal mitgeben in deinem Buch über Depression?
Also das allererste, dass man sieht, was vor sich geht und dass man sich dafür nicht verurteilen braucht, ja. Und ich hatte da wirklich eine Zeit, wo ich für mich, ja, wo ich gemerkt habe, so okay, ich bin jetzt gerade in einem Schub, musste ich lernen, wie ich damit auf die Bühne gehe. Vorher habe ich es einfach ignoriert und habe einfach durchgepusht, ja. Und jetzt habe ich einfach so für mich gemerkt, boah, ja, stimmt eigentlich, Mann, ich bin hier eigentlich hänge ich hier komplett auf halb acht und mir geht's nicht gut und das ist auch eigentlich nicht richtig. Ich musste da für mich einen neuen Weg finden, ja, wie ich das gesund machen kann. Und das ist die Einladung, ja, dass man einfach nicht irgendwie einen Teil von sich verurteilt, sondern dass man als ganzes Wesen, als ganzer Mensch mit allem, was man hat, sich seiner Tätigkeit gesund zuwenden kann und dass man das dann auch machen kann. Ja?
Und sich auch annimmt eben mit diesen Wunden dann oder den Phasen, die nicht so sind. Und trotzdem muss man ja auch auf sich aufpassen. Das ist ja eine fragile Situation, die ja auch schnell wieder aus dem Gleichgewicht geraten kann. Was hilft dir denn?
Das Ding ist, ja, es ist fragil, aber auf der anderen Seite sind wir Menschen einfach halt auch wahnsinnig resilient. Ja, also wir können wirklich jahrelang können wir über unser Limit powern, wir können Gas geben, wir können das alles machen, ja, und auch so ein bisschen gegen unsere eigene Intuition arbeiten. Wir können uns jahrelang was vormachen, das geht und unsere Psyche baut Umwege, damit wir damit klarkommen. Aber irgendwann knallt das halt dann. Ne? Das kommt halt.
Da fährst du damit auch gegen die Wand dann.
Genau. Ne? Und für mich der Weg ist nicht, es ist alles easy, sondern merken, wenn ich über meinem Limit bin. Und dann sagen, okay, ich kann das jetzt noch eine gewisse Zeit machen, aber ich brauche jetzt irgendwo in nächster Zukunft brauche ich irgendwo eine Pause. Also ich habe zum Beispiel, ich habe längere spielfreie Zeiten zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder ich habe am Tag eine Stunde, wo ich bewusst nichts mache. Und für mich ist es total schwer, bewusst nichts zu machen. Mhm. Also wirklich nichts, einfach nur sitzen und einfach mal alles zur Ruhe kommen lassen.
Du kannst
und
nicht mich immer anrufen, Maxi.
Aber du kennst das doch auch. Du
hast
doch
aber so, dann labern wir ja schon wieder. Das soll man ja auch nicht. Du sollst ja eben das Nichts auch aushalten. Und das Tolle ist ja, du hast drüber geschrieben, meine Depression ist deine Depression, ein Buch gegen das Alleinsein, weil das kann ich mir auch vorstellen. In der Phase, wo man es noch nicht nach außen kommentiert, ist man damit einfach auch sehr allein.
Ja, und das ist wirklich die Grundierung meiner ganzen Arbeit und was ich mit diesen ganzen Büchern auch erreichen will. Dieses Weg von diesem Individualisieren, ja, von diesen, hey, wir sind alles Einzelkämpfer in unseren eigenen Herausforderungen und wir sind alles Helden auf unserer Reise, sondern sich wieder mehr der Gemeinschaft zuwenden und sagen, Achtung, oh, jetzt wird es so klischeehaft. We are all in this together. Es tut mir leid, aber das ist wirklich das Wort, was ich damit sagen will.
Ich nehme es einfach mal an.
Danke.
Maxi, du bist Comedian und hast von zu Hause aus, von Papas Seite, eigentlich ganz schön viele Gastro-Skills mitbekommen. Vielleicht hat dich doch der eine oder andere gerade beim großen Promi-Backen im Fernsehen gesehen. In Folge 2 raus. Was war denn da los?
Ja, weil ich den anderen einfach auch den Erfolg gönne.
Verstehe.
Ja. Also ich habe einfach gedacht, komm Max, du bist hier einfach wirklich Top-Favorit. Du hast noch nie gebacken, du hast noch nie eine Backmischung aufgemacht. Du wirst hier durchmarschieren. Deswegen hör mal auf in der zweiten Folge, damit die anderen auch noch Spaß haben.
Du bist einfach großartig. Du hast gegönnt. Dorfkindheit in Niederbayern, mittlere Reife, dann mit 18 abgezischt ins Rheinland. Bei Giga 2, dem Spartensender für E-Sport, hast du moderiert. Nach dem Ende von Giga 2009 ging es dann los für dich auf den Bühnen als Comedian. Wenn du heute zu Klassentreffen gehst, ist das eine Tätigkeit, die dir deine Mitschüler von früher zugetraut haben?
Da ist mir was Lustiges passiert. Ich hatte ja einen Auftritt vor kurzem bei mir in der Heimat in Oberalteich. Das ist in der Nähe vom Bogen, wo meine Mama geboren ist. Und da kam mein alter Sportlehrer zu mir. Ja? Und der hatte das Klassenbuch dabei, wo du Einträge schreiben konntest.
Oh, oh, oh. Ne?
Und wirklich,
was die immer so auf den Tisch knallen.
Ja, und dann durfte halt jeder über jeden Schüler schreiben, was er von ihm denkt. Und bei mir war halt wirklich, kann ich die Klappe halten, ist immer laut, ist lustig. So, das ist eigentlich die drei Sachen, die da immer kamen.
Dabei waren doch deine beiden Schwestern die extrovertierten Partymaschinen, wie du geschrieben hast.
Ja.
Und du warst eher so ein bisschen nicht der Stubenhocker, aber der Junge, der verträumt in seinem Zimmer gesessen hat. Und du hast auch viel gearbeitet. Also deine Eltern haben viel gearbeitet, waren auch selbstständig, ein Café, ein Hotel, ein Freibadkiosk. Und du schreibst ja auch, nach der Schule stand ich oft in diesem Kiosk und schaute sehnsüchtig zu, wie andere Kinder ins Wasser sprangen, während ich Chips verkauft habe.
Ja, genau. Das war so.
War es eine schöne Kindheit trotzdem?
Nein, natürlich. Ich blicke da jetzt auch noch zurück und denke mir so, das war dann natürlich schon super, weil wir leben in Bayern, ne? Tolle Landschaft, das ist natürlich alles super. Und ich hatte ja auch meine Freunde und alles, das war alles gut. Aber so rückblickend denke ich schon, ich musste schon auch schnell erwachsen werden.
Mhm. So und du hatte warst ich schon viel alleine, hatte ich so den Eindruck.
Genau, also das war auch schon viel. Ne? Meine Schwestern, die haben dann immer ihr Ding gemacht so, und ich war halt dann meistens irgendwie zu Hause, habe Sachen gelesen oder war halt auch oft am Computer und so. War jetzt nicht so der Partygänger. Und dieses Witzigsein, ja, das war für mich eigentlich ein Weg, um so mit Leuten zu connecten. Das war halt für mich ein ganz nützliches Werkzeug, sage ich jetzt mal, um da irgendwie, sage ich mal, Unsicherheiten zu überbrücken. Und ich habe erst später so kapiert, okay, klar, ich bin witzig, weil ich da so eine Brücke bauen will zu den Leuten. Mhm. Und das hat mir dann später auch sehr geholfen, nochmal zu verstehen, was ich eigentlich auf der Bühne will.
Der Kontaktaufnahme,
ja,
oder der Weg deiner, oder dein Weg deiner Kontaktaufnahme. Nun ist es ja so, wenn die Eltern in der Gastro alles rocken, wenn andere Leute auch frei haben und immer da sein für andere, die Kinder arbeiten mit im Kiosk, so wie das bei dir auch war. Ich habe eine Ausbildung mal im Hotel gemacht und kenne das nur ansatzweise. Aber kann man von der Gastro etwas mitnehmen für deinen jetzigen Beruf?
Ja, also das Erste, was man da natürlich lernt, ist, dass man arbeitet, wenn die anderen frei haben.
Ja,
das ist so, ja. Die Gastro ist knallhart und das Comedy-Geschäft ist auch knallhart. Ja, also es ist natürlich anders, man muss nicht so viel schleppen oder so, aber man muss einfach, also auch wenn es jetzt auf der Bühne immer sehr leicht aussieht oder so, aber ich glaube, die Kollegen werden da jetzt auch nicht widersprechen, so, man muss halt schon viel arbeiten und viel reisen und viel schreiben und sich auch viel mit Sachen beschäftigen, damit man was zu erzählen hat. Also das ist jetzt nicht so für Leute, wo man einfach sagen kann, ich lehne mich mal zurück und guck mal, was
und
so passiert.
Und man muss sich erneuern, das musst du in der Gastronomie auch, nicht nur immer mal die Wochenkarte erneuern, aber du musst auch immer wieder bereit sein, dich zu verändern, neues Programm zu schreiben, einen neuen Blick aufs Leben auch zu haben.
Ja, da bin ich auch gerade in der Phase. Ne? Mein aktuelles Programm Stabil, das spiele ich gerade, das spiele ich jetzt noch ab und dann kommt wieder das Neue. Da muss wieder ein neues Thema her, da muss man wieder neue Perspektiven finden. So. Ich habe mal einen guten Satz gehört von einem Kollegen, Marius Jung, das ist ein Comedian aus Köln, der hat mal zu mir gesagt, man muss im Leben drei Schritte gehen, damit man auf der Bühne eingehen kann.
Du musst ja eigentlich erst mal leben, um dann wieder was zu erzählen zu haben.
Ja, deswegen habe ich auch Spielphasen, wo ich nicht länger spiele. So, ne? Also wenn ich mir zum Beispiel da Comedians aus Amerika angucke, Chris Rock, der macht zum Teil 3 bis 4 Jahre Tourpause. Ja, also der spielt einfach 3 Jahre lang nicht, einfach nur, weil er weiß, ich muss mich jetzt erstmal wieder vollsaugen mit neuen Sachen, mit neuen Bildern, mit neuen Ideen. Das kann ich mir leider nicht erlauben, dass ich einfach sage.
Die Miete muss bezahlt werden, der Carport muss finanziert werden. Maxi Gstettenbauer, Comedian und heute im Sonntagstalk. Nach deinen 11,5 Rules, die du aufgestellt hast für dein erfolgreichstes Leben, fügst du noch ein nachdenkliches Kapitel an. Sinngemäß, wessen Grundbedürfnisse gestillt sind, der kann es sich leisten. Der hat Zeit, um die ganze Zeit nur um sich selbst zu zirkulieren, oder?
Ja, also das Kapitel war mir dann auch nochmal wichtig. Und auch wenn man jetzt sich so unser Gespräch dann auch so anhört, da schwingt natürlich auch die Realität mit, dass dieses ganze Selbsthilfegetue auch erst relevant ist, wenn man in einer privilegierten Lage ist und man einfach die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen.
Sagst du ja auch, wir können an uns arbeiten, weil wir nicht in den Krieg müssen, weil wir in der Regel genug zu essen haben, weil die grundlegenden Bedürfnisse problemlos gedeckt werden können in unserem Land. Dinge, die heute viel zu selbstverständlich auch geworden sind.
Das war mir total wichtig, das auch so ins Buch zu schreiben und bin auch dankbar, dass du das so ansprichst, weil mir ist auch klar zu sagen, dass diese Selbsthilfeliteratur auch eine Ausbuchtung des Kapitalismus ist. Ja? Also auch das ist wieder ein Weg, um Menschen dazu zu bringen, sich selber als Maschinen zu begreifen, sich selber als Projekte, die sich optimieren müssen, damit sie gut wirken, damit sie später irgendwelche Dinge tun, die messbar sind im System. Ja? Dass man irgendwie was machen kann. Und das ist mir auch beim Reflektieren darüber auch so klar geworden, das ist mir ganz wichtig, das so zu sagen, das ist nicht primär da, damit es Menschen besser geht, sondern es ist dazu da, damit man besser funktioniert.
Und das hat auch leicht was Arrogantes, also das schreibst du ja auch, das hat vielleicht auch was Arrogantes gegenüber anderen Lebenswegen, wenn die eben nicht funktionieren, ja, wenn man nicht sein hundertprozentiges Potenzial dann angeblich mit einem Guru oder Coach entfaltet. Genau. Und das kann ja auch zu einer subtilen Abwertung dann führen.
Ich mache da den Vergleich auf mit meinem Papa und meiner Mama, weil die hatten das ja alle nicht, die hatten da keine Selbsthilfeliteratur. Und wenn man den Lebenslauf meiner Eltern, was die gemacht haben, wie die gearbeitet haben und was für Entscheidungen die treffen mussten, und da waren nicht einfache Sachen dabei, dann würde man sagen, mein Papa zum Beispiel hat in einem Sporthotel kochen gelernt und wollte dann nach München. Mhm. Ja, und hätte da halt weitergeguckt, wie wäre er weitergekommen. Als Koch, als junger Koch in München, das ist natürlich schon, da ist Potenzial. Er ging aber zurück nach Bayern, weil die Mama krank wurde, meine Oma. Und da würde jetzt ein Selbsthilfecoach herkommen und sagen, ja, du musst aber deine Ziele durchsetzen, du musst da an dich glauben. Und dann würde man sagen, da hat er halt nicht für seine Ziele gekämpft. So,
aber
weißt
er ist ein Mensch geblieben.
So, ja. Und deswegen finde ich das, wenn man jetzt diese Selbsthilfe-How-Tos da mal neben dran liegen würde, dann wäre mein Papa ein Loser. Und das ist er einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. So. Und deswegen,
da hast du doch schon dein nächstes Programm, Maxi.
Ja, so. Und das war mir halt einfach so wichtig, dass das halt einfach wirklich ein ganz großer Quatsch ist. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage.
Nein, und wir haben ja auch, das muss man ja auch nochmal sagen, oder kann ich, obwohl wir unterschiedliche Generationen sagen, wir haben einfach dieses Glück, historische Ausnahmesituation nennst du es, gehabt, dass wir friedlich in friedlichen Wachstumszeiten einfach groß werden konnten, erwachsen werden konnten, uns ein Leben aufbauen konnten. Und deine Eltern haben auch die Ärmel hochgekrempelt, haben auf sich geguckt, haben auf euch geguckt. Ja, dieses Leben einfach gerockt und ist gefühlt. Ich würde sagen, sie haben es gefühlt.
Ja, total. Und diese Selbsthilfeliteratur sorgt dafür, dass man sich immer mehr auf sich selbst fokussiert und es dreht sich nur um einen selber. Aber genau die Sachen, die du gerade beschrieben hast, davon profitiert die Gemeinschaft. Und diese Dinge, die jetzt für selbstverständlich gelten, die sollte man eigentlich erhalten. Ja? Und das, finde ich, geht nur, wenn man wieder mehr Solidarität und mehr Gemeinschaft zulässt.
Ein Schlusswort von Maxi Gstettenbauer. Ich danke dir fürs Gespräch. Dein neues Buch heißt 11,5 Rules für dein erfolgreichstes Leben. Selbsthilfe von einem Typen, der auch keine Ahnung hat. Ich glaube, du hast schon ganz schön viel Ahnung vom Leben. Und ich danke dir für deine Offenheit und danke dir für das Gespräch, lieber Maxi.
Danke sehr.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Es gibt kein erfolgreichstes Leben, es gibt nur deins. Das sagt Comedian Maxi Gstettenbauer über den Trend zur Selbstoptimierung. In der Podcast-Reihe Das Wissen hat sich SWR-Kollegin Silvia Pahl auf die Suche nach dem optimierten Ich gemacht. Lifestyle, Gesundheitstracking, Nahrungsergänzung. Sie hat sogar Leute getroffen, die Mikrodosen LSD zu sich nehmen, um leistungsfähiger und auch glücklicher zu werden. 3 Folgen, das optimierte Ich in der ARD-Audiothek.